Ja, hallo, schön, dass du heute da bist. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du reingeschaltet hast, um mit uns diesen Gottesdienst zu feiern. Hast du schon mal so richtig verbockt? Also irgendwas gemacht, was du hinterher bereut hast? Irgendwie vielleicht jemandem wehgetan, jemanden verletzt? Irgendwas getan, was illegal ist und du wurdest dabei erwischt oder du hast dich vielleicht gestellt? Also irgendwas, was du definitiv nicht hättest tun dürfen oder zumindest tun sollen und du hast es doch getan und musst dich jetzt für deine Tat verantworten. Also du stehst jetzt vor vielleicht einem Richter bei sehr krassen Sachen oder vielleicht vor deinem Klassenlehrer früher oder vor deinen Eltern oder vor deinem Chef oder vor sonst irgendjemandem, dem du was Schlechtes getan hast, dem du jetzt Rechenschaft schuldig bist, wo du dich verantworten musst für das, was du getan hast. Und es tut dir vielleicht leid, du bereust, dass du das getan hast, aber du musst die Konsequenz von deinem Handeln jetzt tragen oder von deinen Worten. Du musst die Strafe irgendwie tragen. Und du stehst jetzt vor dieser Person, die darüber vielleicht entscheidet, welche Konsequenzen sich für dich jetzt ergeben. Und du wartest irgendwie nur darauf, dass diese Person ihr Urteil ausspricht darüber, was du getan hast und was die Folge davon jetzt sein wird. Also so vielleicht wirklich oder nur bildlich gesprochen, wartest du darauf, dass dieser Hammer des Richters fällt und das Urteil über dich verkündet wird. Kennst du so Situationen? Wir sind gerade in einer Predigtreihe über Kraftwerk, also Gottes Werk in deinem Leben. Und falls ihr es noch nicht so gemerkt habt, in den letzten Wochen sind wir so ein bisschen die Basics des christlichen Glaubens durchgegangen. Mehr als das, aber immer waren auch so diese Grundlagen mit drin. Und das ist auch sehr passend, weil diese Predigtreihe Kraftwerk, also Gottes Werk in dir, das zeigt genau zwei Elemente, die beim christlichen Glauben sehr wichtig sind. Und zwar dein Leben und Gottes Werk. Darum geht's. Und vielleicht bist du schon länger irgendwie im Glauben dabei, bist Teil von dieser Gemeinde oder schaltest einfach nur so rein und kennst diese ganzen Grundsätze des Glaubens, diese ganzen Basics. Und fragst dich manchmal so in den letzten Wochen oder vielleicht sogar auch heute, ja, ich kenne das ja, was soll ich damit anfangen? Warum ist das für mich wichtig? Ich habe das ja alles irgendwie schon mal gehört. Ich weiß, dass Jesus irgendwie für mich gestorben ist, dass ich glauben kann, dass ich dadurch gerettet bin. Aber was jetzt? Und ich kann das verstehen, dass du vielleicht manchmal so denkst. Mir selbst ging es auch schon häufiger so, dass ich mich gefragt habe, was mache ich denn mit diesen ganzen Grundlagen, wenn ich sie denn einmal verstanden habe? Aber ich möchte dich heute neu dazu einladen, da wieder neu drüber nachzudenken, dich davon ergreifen zu lassen. Denn diese vermeintlichen Grundlagen sind nicht umsonst die Grundlagen, sondern extrem wichtig für unser Leben. Da steckt eine transformierende Kraft drin. Es geht nicht darum, dass wir diese Basics einfach nur irgendwie abnicken und zur Kenntnis nehmen, sondern dass diese unser Leben verändern. Nur, das ist jetzt nicht unbedingt eine Predigtreihe über die Basics des Glaubens, aber es ist doch immer wieder Teil davon. Deswegen lade ich dich ein, dich zu öffnen für das, was Gott auch durch diese Grundlagen zu dir sprechen will. Und nicht umsonst werden diese Basics auch immer wieder in der Bibel wiederholt. Also Paulus schreibt zum Beispiel häufiger über die Grundlagen des Glaubens und wir können davon ausgehen, dass diese Grundlagen auch häufig von Christen gelesen wurden. Und wenn du dich davon jetzt nicht angesprochen gefühlt hast, cool, dass du dabei bist. Ich lade dich ein, vielleicht diese Grundlagen neu zu entdecken und zu schauen, was Gott heute zu dir sagen will. Ich bin mir sicher, da wird irgendwas mit dabei sein. Also wir haben uns in den letzten Wochen angeschaut, wie so dieser Prozess Gottes in unserem Leben aussieht, wie Gottes Werk in unserem Leben sich so entwickelt. Wir haben damit angefangen, uns anzuschauen, dass Gott uns schon immer geliebt hat, dass er uns berufen hat. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, dass er uns neues Leben gegeben hat, dass er uns erneuert hat. Dann haben wir uns unsere Reaktion auf diese Erneuerung angeschaut, also unsere Bekehrung, da wo wir Buße tun, uns von alten Sachen abwenden und Gott zuwenden. Und heute wollen wir uns einen weiteren Schritt in diesem Prozess angucken, und zwar unsere Rechtfertigung. Das klingt jetzt vielleicht so trocken theologisch, juristisch, ist es aber überhaupt nicht. Das ist ein sehr wichtiges Konzept zu verstehen, aber nicht nur als abstraktes Konzept, sondern eben als etwas, das unser Leben prägt. Also unsere Rechtfertigung oder dass wir gerecht gemacht werden. Das wollen wir uns heute zusammen anschauen. Die Bibelstelle, die wir uns dazu angucken wollen, wo einfach so viele Wahrheiten drin sind, die auch heute noch relevant für uns sind, die finden wir in Römer 5, in den Versen 1 bis 11. Und wir haben gerade im Lobpreis auch schon ein paar Verse davon gehört. Ich möchte jetzt ein paar weitere Verse davon vorlesen. Also Römer 5, die Verse 1 bis 11. Ich werde so ein paar Verse zwischendurch auslassen, damit es nicht zu lang wird. Ich lade dich aber ein, das zu Hause mal komplett vollständig nachzulesen und so komplett diese Stelle zu entdecken. Aber so ein paar Verse davon wollen wir uns gemeinsam anschauen. Wir fangen an bei Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Christus hat uns durch den Glauben ein Leben aus Gottes Gnaden geschenkt, in der wir uns befinden, und wir sehen voller Freude der Herrlichkeit Gottes entgegen. Christus kam ja zu einer Zeit, als wir der Sünde noch hilflos ausgeliefert waren. Und er starb für uns, die wir ohne Gott lebten. Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann werden wir es erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. So freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus Christus, unser Herr, uns mit Gott versöhnt hat. Ja, was für eine krasse Stelle, wo es extrem viele Wahrheiten drinstehen. Allein dieser Vers 1 oder auch in Vers 9, wo es heißt, dass wir für gerecht erklärt worden sind. Das ist so vielschichtig, da steckt so viel drin. Also lass uns mal ein bisschen reinzoomen in dieses gerecht machen. Aber bevor wir das machen können, bevor wir uns wirklich darüber unterhalten können, was es bedeutet, dass wir gerecht gemacht worden sind, sollten wir uns anschauen, warum wir das überhaupt nötig haben. Also was bedeutet es denn dann für unser Leben gerecht gemacht zu werden? Wenn es darum geht, dass wir gerecht gemacht oder gerechtfertigt werden, dann bedeutet das erstmal im Umkehrschluss ganz logisch, dass wir nicht gerecht sind, dass wir schuldig sind. Ihr habt euch am Anfang wahrscheinlich auch ein paar Gedanken darüber gemacht, was für Schuld ihr schon hattet, als wir uns am Anfang kurz darüber unterhalten haben, was wir so richtig verbockt haben in unserem Leben. Aber was ist Schuld so allgemein? Erstmal, wenn wir für etwas verantwortlich sind, wo wir eine Regel übertreten haben, wo wir die legitimen Interessen von anderen verletzt haben, wo wir einem Maßstab nicht gerecht worden sind. Das ist so sehr allgemein. Und wir Christen, wenn wir über Schuld sprechen, sprechen eigentlich auch immer von Sünde, was dann bedeutet, dass wir den Maßstäben Gottes nicht entsprechen. Also irgendeinen legitimen Maßstab, den Gott als unser Schöpfer an unser Leben anlegt, wenn wir dem nicht gerecht werden können. Wir kennen es alle. Schuld, wenn wir einen Vertrag vielleicht gebrochen haben, wenn wir ein Gesetz überschritten haben, aber auch vielleicht nicht illegale Dinge, wo wir einfach jemanden verletzt haben, was vielleicht legal war, aber moralisch nicht okay war. Also Schuld tragen wir alle irgendwie in uns und deswegen tragen wir auch alle Sünde in uns und dann haben wir uns schuldig gegenüber Gott gemacht und sind eben nicht mehr gerecht. Ich habe euch mal eine kleine Skala mitgebracht, wo wir uns einsortieren können oder wo wir einsortiert werden von ungerecht bzw. schuldig über neutral hin zu gerecht. Also schuldig, wir haben etwas Schlechtes zu verantworten und müssen die Konsequenzen davon tragen. Neutral ist häufig das, was wir so, wenn wir über unschuldig reden, meinen. Also wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen, wir haben nichts falsch gemacht, niemand kann uns was, weil wir haben ja kein Gebot übertreten. Deswegen sind wir irgendwie neutral. Aber der biblische Begriff der Gerechtigkeit, der geht noch darüber hinaus. Wir sind nicht einfach nur neutral vor Gott, sondern werden als gerecht anerkannt. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur nichts Schlimmes getan haben, sondern eben auch diesen positiven Aspekt davon, dass wir gerecht sind, auf unserem Leben tragen können. Also unsere Ausgangslage, warum wir Gerechtfertigung oder Rechtfertigung überhaupt brauchen. Wir lesen einige Sachen davon in diesen Bibelstellen. In Vers 6, wir waren der Sünde hilflos ausgeliefert. Vers 10, wir waren Feinde Gottes. Das heißt, dass wir keinen Frieden haben. An anderen Stellen heißt es, dass wir eigentlich den Tod verdient hätten. Nicht nur den weltlichen Tod, sondern auch diesen ewigen Tod der Trennung von Gott. Das ist erstmal eine ziemlich düstere Ausgangslage. Aber zum Glück hört diese Bibelstelle an dieser Stelle nicht auf. Denn wir wissen jetzt, dass wir schuldig sind und wo wir uns auf dieser Skala einsortieren müssten. Aber zum Glück gibt es eben auch diese Rechtfertigung, von der in dieser Bibelstelle gesprochen wird. In Vers 1, vielleicht eine der Schlüsselstellen schlechthin in der gesamten Bibel, da hieß es, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Wie gesagt, in diesem Vers steckt immens viel drin, was danach in diesen folgenden Versen wesentlich nochmal genauer erläutert wird und erklärt wird. Und deswegen wollen wir genau in diesen Vers ein bisschen reinzoomen. Ja, da Gott uns erwählt und berufen hat und auch erneuert hat, was wir in den letzten Wochen uns angeschaut haben. Und wenn wir uns dann für ihn entscheiden, dann ändert sich unsere Lage fundamental von einem Moment auf den anderen. Wie als würde ein Schalter umgelegt werden. Denn Gott betrachtet unsere Schuld dann als vergeben. Also er packt uns nicht unbedingt in diese schuldige Kategorie, sondern über diese neutrale Kategorie hin zur gerechten Kategorie. Er vergibt uns unsere Schuld und erklärt uns für gerecht. Das sehen wir in verschiedenen Formulierungen in dieser Bibelstelle, wo es heißt, dass wir für gerecht erklärt werden, dass wir in Gottes Augen gerecht gesprochen werden oder auch, dass wir mit Gott versöhnt werden. Diese biblische Verwendung des Begriffs gerechtfertigt, die ist sehr interessant, denn es bedeutet, dass Gott uns als gerecht erklärt. Er erklärt uns gerecht in seinen Augen. Das ist eine Art juristische Handlung. Es wird ein Urteil ausgesprochen. Ja, dadurch, dass man jemanden als gerecht erklärt, drückt man aus, dass man etwas oder vielmehr jemanden als gerecht empfindet. Man kann das auch benutzen in dem Kontext von, ich erkenne an, dass etwas gerecht ist. Also ich ordne etwas in diese gerechte Kategorie. Bei dieser Formulierung des für gerecht erklären, da geht es primär um ein Urteil. Also auf das Bestätigen, nicht unbedingt auf das gerecht machen. Es geht zunächst einmal um Gottes Urteil über uns, also die Bestimmung der Position auf dieser Skala, die wir vorhin gesehen haben. Es geht nicht darum, dass wir dann moralisch perfekt wären, wenn Gott uns für gerecht erklärt. Also jetzt nicht im Sinne von, alles, was wir fortan machen, ist gut und gerecht, weil Gott uns ja für gerecht erklärt, sondern vielleicht so ein bisschen, trotzdem erklärt uns Gott für gerecht. Das ist sein Urteil über uns, wenn wir vor ihm wie vor dem Richter stehen. Es geht um die Anrechnung oder vielmehr Nicht-Anrechnung unserer Schuld. Man kann das ein bisschen vergleichen wie mit einem Arzt und einem Richter. Und dieser Vergleich, der kommt von John Murray, einem schottischen Theologen, der das ein bisschen verglichen hat wie Gott als Arzt, der operiert an uns, der macht uns in uns vielleicht besser, der operiert einen Krebs oder eine Sünde raus, der macht uns lebendig. Das ist dieses neue Leben, das wir empfangen. Das ist dieser Neuanfang, den wir mit Gott haben, diese Erneuerung, von der wir vor 2 Wochen gesprochen haben. Da gibt uns Gott neues Leben und macht uns überhaupt erst fähig, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Das ist die Erneuerung. Aber darum geht es gar nicht so unbedingt bei der Rechtfertigung. Denn bei der Rechtfertigung sind wir vielmehr wie vor einem Richter. Der Richter macht dich nicht gut oder schlecht, sondern er gibt sein Urteil darüber ab, ob du in seinen Augen gerecht bist oder nicht gerecht bist. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen spitzfindig, aber ich glaube, das ist entscheidend, dass wir diese Unterscheidung zwischen diesen beiden, sagen wir mal, Begriffen oder Konzepten von Erneuerung und Rechtfertigung verstehen. Das Wichtige daran ist, dass wir eben, wenn wir diese Trennung haben, diese Rechtfertigung unabhängig von unserem moralischen Verhalten, trotzdem gerechtfertigt sein können, auch wenn wir weiterhin sündigen, auch wenn wir weiterhin Fehler machen. Oder wenn diese Rechtfertigung nicht unabhängig von dem wäre, wie Gott uns machen würde, dann wäre es problematisch, weil wir für vergangene Sünden nicht wirklich was machen könnten. Also wenn ich fortan besser bin, dann heißt das nicht, dass ich unschuldig bin gegenüber den Sachen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich brauche etwas, das mir vergibt, die Sachen, die ich eigentlich gar nicht mehr ändern kann, die nicht mehr gerade gerückt werden können, außer eben durch dieses Urteil von dem Richter. Okay, jetzt wissen wir, was Rechtfertigung ist und warum das wichtig ist und warum das ein wichtiges Konzept einfach so im christlichen Glauben ist. Aber wie werden wir nun gerechtfertigt? Wie empfangen wir diese Rechtfertigung? Wie empfangen wir dieses Urteil Gottes über unser Leben? Wodurch werden wir gerechtfertigt? Jetzt möchte ich mit euch nochmal genau in diesen ersten Vers reinschauen. Da finden wir das Wort durch, je nach Übersetzung, 2-mal. Also es gibt 2 Durchs, falls durchs der Plural von durch wäre, keine Ahnung, aber nehmen wir mal an, das wäre jetzt so. Also es gibt 2 Durchs in dieser Bibelstelle. Wir werden gerechtfertigt durch den Glauben und durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Und durch diese beiden Durchs können wir verstehen, wie wir gerechtfertigt werden. Dieses erste durch den Glauben, zeigt uns ein bisschen den Ablauf, den Prozess dahin. Und das zweite durch, also durch das, was Jesus getan hat, das zeigt uns die Grundlage dafür. Also das erste durch den Glauben, bedeutet, dass das etwas ist, was wir tun, was wir aus uns heraus produzieren. Nein, die Verlockung ist vielleicht da, aber im Endeffekt, wir waren wie tot. Und als Tote konnten wir uns nicht dafür entscheiden zu glauben. Das ist nicht etwas, was wir produzieren können. Wir lesen an einigen Stellen in der Bibel, dass Gott eben derjenige ist, der diesen Glauben uns schenkt, der uns neues Leben gibt, der uns erneuert und uns dann fähig macht, uns für ihn zu entscheiden. Deswegen ist dieses Durch hier mehr so ein Prozess, eine Ordnung, wie die Sachen passieren. Ja, unser Glaube, unsere Bekehrung ist eine Antwort darauf, dass Jesus uns erneuert hat oder dass Gott uns erneuert hat. Und die Rechtfertigung ist dann gewissermaßen Gottes Reaktion darauf, dass wir zu ihm umgekehrt sind. Deswegen ist der Glaube nicht unsere Leistung. Also durch Glauben ist hier mehr so die Reihenfolge hiermit gemeint. Das ist übrigens sehr interessant, auch so historisch gesehen, weil das eine der Streitpunkte der Reformation war. Wodurch werden wir denn gerechtfertigt? Durch unsere eigenen Taten, durch unser Verhalten oder durch Gott, durch Gottes Gnade allein? Und das ist spannend, weil seit der Reformation ging dieser Streit, und der ist auch immer noch nicht komplett beiseite gelegt zwischen den verschiedenen Kirchen. Aber 1999 wurde ein großer Schritt dahin gemacht, dass man sich wieder besser versteht und miteinander reden kann. Da haben in Augsburg sind Vertreter der katholischen Kirche und von Teilen der evangelischen Kirche zusammengekommen und haben die gemeinsame Erklärung der Rechtfertigungslehre unterschrieben. Und das ist super spannend, was da drin steht, und das fasst auch relativ gut zusammen, was wir uns heute Morgen hier anschauen. Da heißt es: Wir bekennen gemeinsam, dass der Mensch im Blick auf sein Heil völlig auf die rettende Gnade Gottes angewiesen ist. Die Freiheit, die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt besitzt, ist keine Freiheit auf sein Heil hin. Das heißt, als Sünder steht er unter dem Gericht Gottes und ist unfähig, sich von sich aus um Rettung zuzuwenden. Rechtfertigung geschieht allein aus Gnade. Also auch wenn es durch den Glauben geschieht, heißt es nicht, dass es unsere Leistung wäre, sondern eben Gottes Werk in deinem Leben. Und das zweite durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, das zeigt uns die Grundlage davon aus, wie das funktioniert. Also warum können wir durch den Glauben überhaupt gerechtfertigt werden? Denn die Problematik ist ja, dass unsere Schuld da ist und Gott als gerechter Richter kann da nicht einfach so mal eben ein Auge zudrücken. Und deswegen ist Jesus Christus in diese Welt gekommen, um auch für deine Schuld zu sterben. Und wenn Gott dann dich anschaut, wie du vor ihm als Richter stehst, dann ist es ein bisschen so, wie als würde er dich durch Jesus anschauen. Also Jesus, Rechtfertigung liegt auf dir und deine Schuld lag auf Jesus am Kreuz, wo er sie dann überwunden hat. Ja, Jesus hat die Konsequenz für unsere Schuld getragen. Und es geschieht so ein bisschen in zwei Schritten. Zunächst mal von schuldig auf neutral, also diese Vergebung, die wir durch Jesus empfangen. Und dann von neutral auf gerecht, indem auch Jesus Rechtfertigung, Jesus Gerechtigkeit auf unserem Leben liegt. Das waren jetzt diese zwei Durchs. Aber es fällt noch ein bisschen mehr auf, wenn wir das Wort durch genau betrachten. Und zwar, welche Durchs in diesen Versen nicht vorkommen. Das sind keine Voraussetzungen dafür, dass wir gerechtfertigt werden. Wir müssen nicht moralisch perfekt sein. Wir können es auch gar nicht. Wir müssen nicht frei von Schuld werden sein, damit Gott dieses Urteil der Gerechtigkeit über unserem Leben ausspricht. Es heißt nicht, du bist gerecht und deswegen erklärt dich Gott für gerecht. Du kannst trotzdem glauben und wirst gerechtfertigt, wirst von Gott als gerecht deklariert, wenn du eben glaubst durch das, was Jesus Christus für dich getan hat. Und selbst wenn du weiterhin Fehler begehst, dann verlierst du deine Rechtfertigung nicht. Heißt es, dass wir uns deswegen keine Gedanken darüber machen müssen, wie wir leben und was wir tun, wie wir uns verhalten? Nee, das ist auch nicht so. Zwar ist unsere Rechtfertigung erstmal unabhängig davon, ob wir jetzt besonders moralisch wären oder nicht, sondern nur davon abhängig, dass wir Gottes Gnade in unserem Leben haben. Aber trotzdem zeigt sich eben diese Erneuerung, der Prozess, der davor schon stattgefunden hat, dadurch, dass wir auch verändert werden in unseren Taten. Das haben wir uns vor ein paar Wochen angeguckt. Ihr könnt euch gerne diese Predigt nochmal anschauen oder anhören. Aber der Glaube, diese Erneuerung, die zeigt sich in unseren Taten. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist unser Glaube wie tot. Das lesen wir zum Beispiel in Jakobus 2 im Vers 17. Da heißt es: Es reicht nicht, nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Also durch Glauben werden wir gerechtfertigt. Aber wenn wir nicht diese Erneuerung in unserem Leben haben, die unser Verhalten ändert, dann ist der Glaube wie tot. Das wäre das, was Bonhoeffer als billige Gnade bezeichnet. Okay, also durch das, was Jesus für uns getan hat und durch unsere Reaktion darauf und unseren Glauben, den Gott uns ermöglicht, werden wir in Gottes Augen eben gerecht, empfangen wir dieses gerechte Urteil. Okay, aber wenn dir das jetzt zu abstrakt war, was sind die Konsequenzen davon, dass Gott dieses gerechte Urteil über deinem Leben ausspricht? Zum einen kann dir dieses gerechte Urteil Sicherheit geben. Wir lesen das in Vers 9, wo es heißt: Und da wir durch das Blut von Christus in Gottes Augen gerecht gesprochen worden sind, ist sicher, dass Christus uns vor dem Gericht Gottes bewahren wird. Also dadurch, dass wir dieses Urteil empfangen, dass wir gerecht gesprochen werden, brauchen wir keine Angst vor diesem Gericht haben. Das ist die zweite Konsequenz. Wir können uns sicher sein, dass wir keine Angst haben brauchen. Wir brauchen uns nicht vor irgendeiner Verurteilung oder vor einer Anklage fürchten. Wir brauchen keine Angst davor haben, dass wir für unsere schlechten Taten, die doch jeder irgendwie in seinem Leben irgendwann mal begangen hat, bestraft werden. In Römer 8 heißt es zum Beispiel, wer sollte gegen uns Anklage erheben? Gott selbst ist es ja, der gerecht spricht. Also frag dich, hast du Angst vor dem Gericht oder nicht? Und wenn du Angst hast, dann nimm wieder neu diese Rechtsprechung Gottes für dein Leben an, indem du dir bewusst machst, dass Gott durch Jesus eben ermöglicht hat, dass er dieses gerechte Urteil über dein Leben aussprechen kann. Das ist das Grund zur Freude. Also wenn du traurig oder niedergeschlagen bist, dann führ dir neu vor Augen, dass Gott dieses gerechte Urteil über dich ausspricht. Wir lesen in Vers 11, so freuen wir uns nun darüber, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können. Was uns zum nächsten Punkt, der nächsten Konsequenz bringt, nämlich, dass wir eine Beziehung mit Gott haben können. Ja, vielmehr noch, er bezeichnet uns sogar als Freunde in dieser Stelle. Nicht nur neutral, sondern Freunde Gottes. Durch diese Rechtfertigung können wir Hoffnung für die Ewigkeit haben. In Vers 2 heißt es, dass wir voll Freude die Herrlichkeit Gottes entgegensehen können. Also egal wie deine Bedrängnisse jetzt sind, egal wie dein Leben jetzt gerade aussieht, du kannst diese Hoffnung haben, darauf in Ewigkeit mit Gott Zeit zu verbringen. Wir können Frieden mit Gott haben, heißt es weiterhin. Also Frieden nicht nur im Sinne von keine Anklage, sondern dieser allumfassende Frieden, dass alles gut ist. Das sind so die Konsequenzen daraus, dass wir gerecht gemacht wurden durch Jesus Christus, durch den Glauben. Es gibt keine Anklage mehr, keine Verurteilung mehr. Wir brauchen keine Angst haben und dessen können wir uns sicher sein. Das ist Grund zur Freude, es ist Hoffnung für die Ewigkeit. Wir haben Frieden mit Gott und können eine Beziehung mit Gott haben. Und dazu möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du, falls du das noch nicht erlebt hast, diese Rechtfertigung, diese Freude und dieser Frieden, der davon ausgeht, dass du zu Gott gehst im Gebet und ihn eben einlädst, dass er dich das neu erleben lässt, dass du gerechtfertigt bist durch sein Leben, durch seinen Tod am Kreuz. Und falls du schon länger im Glauben dabei bist und die Worte am Anfang dich vielleicht ein bisschen angesprochen haben, dass du dich manchmal fragst, was du mit diesen ganzen Grundlagen machen sollst, dann reflektiere neu darüber nach. Frag dich in den Hausgruppen, ob das wirklich eine Freude für dich ist, ob dir das Hoffnung gibt. Und wenn du dann noch weiter tiefer gehen willst, dann schau selbst in diese Stellen rein. Bitte Gott, dass er dir mehr davon offenbart, was diese Rechtfertigung für dich bedeutet. Ich möchte noch beten. Ja, danke, himmlischer Vater, dass du deinen Sohn auf diese Welt gesandt hast, damit wir eben vor dir bestehen können, damit wir vor dir gerecht gesprochen werden können. Ich danke dir, dass dein Urteil über uns unabhängig davon ist, was wir Großes leisten könnten. Ich danke dir, dass du uns gerecht sprichst durch den Glauben und durch das, was Jesus Christus für uns getan hat. In deinem Namen. Amen.